Ja, einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich auch allen von meiner Seite. Schön, dass wir uns versammeln dürfen, um Gottes Wort zu hören, zu lesen, erbaut zu werden. Und aus der Gnade des Herrn Jesus Christus leben wir und wir wollen darin wachsen. Auch wenn wir wenige vielleicht heute sind, viele Geschwister sind im Urlaub, hoffentlich erholen sie sich auch gut. Zum Weiter für den Herrn eifern. Und wir haben heute ja schon gehört, es geht heute um Nachfolger. Das exakte Thema habe ich so genannt, Gottes Ruf zu ungeteiltem Herz, also mit ungeteiltem Herz den Herrn nachfolgen. Und dazu habe ich, denke mal, für einige von uns eine bekannte Bibelstelle ausgesucht aus dem Alten Testament. Und zwar da, wo der Prophet Elia auf dem Berg Karmel ist. Ja, eine spannende Stelle, vielleicht sogar von der Kinderstunde auf, eine vielleicht manchmal humorvolle Stelle, kann man sagen, aber eine Stelle, die uns ganz deutlich sagt, dass die Nachfolge des Herrn mit ungeteiltem Herz sein soll. Ja, das sehen wir durch die ganze Schrift. Und weil es etwas länger ist, ermutige ich, die Bibel zu nehmen. Da sieht man auch den ganzen Kontext. Es ist immer gut, dass man die Bibel als Papier hat. Dann sieht man den Zusammenhang. Ja, das dient so ein bisschen zur Hilfe, vielleicht zur Übersetzung auf der Wand. Aber ist schön, wenn man seine Bibel hat. Genau, und dazu lesen wir den ganzen Abschnitt aus 1. Könige 18, ab Vers 16. Ja, das ist zwar etwas lang, aber es liest sich gut, weil es eine Begebenheit ist. 1. Könige 18, ab Vers 16 bis 39. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und berichtete es ihm. Ahab aber kam Elia entgegen, und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm, bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Er aber sprach, nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf dem Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach, wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Baals aber sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten. Und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach, das Wort ist gut. Und Elia sprach zu den Propheten Baals, erwählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. Und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihm zu. Und sie riefen den Namen Baals an von morgen bis zum Abend und sprachen, Baal, erhöre uns. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach, ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach. Oder ist beiseite gegangen. Oder ist auf Reisen. Oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihren herabfloss. Als aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speiseopfer darzubringen. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk, tretet herzu zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. Und Elia nahm 12 Steine nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs an den das Wort des Herrn ergangen war. Du sollst Israel heißen. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her ein Graben, so breit wie für 2 Kornmaß Aussaat. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. Und er sprach, füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach, tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach, tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. Und das Wasser lief rings um den Altar und auch den Graben füllte er mit Wasser. Und es geschah um die Zeit, da man das Speiseopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, Gott bist und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde. Und es leckte das Wasser auf im Graben. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Ja, das Wort des Herrn. Eine lange Stelle, aber ich hoffe, ihr kamt mit. Ist eine Begebenheit, die relativ bekannt ist. Und die Schlüsselverse mit uns sind ja einmal Vers 21, hin und her hinken, also dieses ungeteilte Herz haben, und der Vers 37, das Volk bzw. die Menschen sollen erkennen, dass sie Umkehr brauchen. Also der Mensch, der Jesus Christus nicht kennt, muss erkennen, dass er Jesus Christus braucht. Ja, und der Herr ruft auch heute zum ungeteilten Herz. Dazu wollen wir nur in den Text vorangehen und schauen uns, was der Text zu sagen hat. Zum Hintergrund der Geschichte von Elia lesen wir ein Kapitel davor. Da war ja die Begebenheit aus der Witwe in Zarephat mit dem Sohn, wo sie kein Essen hatten. Danach ist ja auch der Sohn gestorben, aber er kam wieder zum Leben. Und Elia war feindlich gesinnt, ja, mit Ahab. Ja, Ahab und seine Frau Isabel brachten leider das Volk in den Baalskult. Ein schlimmer Kult, ein schlimmer Götzendienst. Und die hatten nicht nur das, sondern sie haben beides gemacht. Sie haben den Baalskult gehabt, also so einen toten Gott, und haben auch dem Herrn geopfert, beziehungsweise wollten auch dem Herrn opfern und nachfolgen. Ja, aber für Elia war es nichtsdestotrotz, die Situation war brenzlig und kurz davor, ich habe das nicht gelesen, die Verse davor, sagt Obadja, willst du zu Ahab gehen, der werde dich töten. Und mir gab es zu denken, wir kennen ja die Geschichte von der Apostelgeschichte, wo der Apostel Paulus nach Jerusalem geht, da sagen sie zu ihm zum Beispiel, ja, wieso willst du nach Jerusalem gehen? Die werden dich dort steinigen, sterben, schlagen. Aber der sagt, was wollt ihr denn von mir? Ich bin bereit, für Jesus Christus zu sterben. So eine ähnlich gab mir das zu denken. Und er ging ja vor Ahab. Er hat ihn natürlich nicht getötet. Elia wurde ja entrückt. 2. Könige und so weiter. In den Himmel. Aber mir gab das nochmal zu denken, dass oft haben wir ja auch gebetet für Menschenfurcht. Und wie oft ist es bei uns, dass wir nicht nur einen Nichtchristen, sondern auch unseren Geschwistern vielleicht das, was wir denken, nicht sagen und wir haben Angst vielleicht, dass wir an Beziehungen aufpassen oder unser Ansehen und der Herr ruft uns zum Echtheit, ja, und Authentizität, also das heißt, dass wir echt miteinander umgehen, nicht nur mit unseren Geschwistern, dass wir denen sagen, was wir denken, nicht nur vielleicht mit anderen Geschwistern über andere Geschwister denken, aber auch, ich merke das ja auch aus der Arbeit, da redet man über einen anstatt mit einem. Und das soll nicht nur hier in der Gemeinde nicht sein, sondern auch außerhalb nicht sein. Man soll direkt den Menschen das sagen, was man zu sagen hat. Und Elia sagte zu Ahab, finde ich interessant, der hat ihm erstmal, muss ich vorstellen, das ist ja der König von Israel und der hatte so viel Macht, aber Gott ist mächtiger, wir wissen das. Ähnlich wie David zu Goliath, vor Goliath stand, sagt er, nee, du bringst Israel ins Unglück, nicht ich vielleicht, davor gibt es ja die Stelle, es hat 3,5 Jahre nicht geregnet. Ja, wir wohl sollen also echt sein, so wie der Herr echt war. Er hat Klartext gesprochen, den Pharisäern, hat sie Schlangenbrut genannt. Er hat sich nicht zurückgescheut und so. Wir sollen echt, aber in Liebe begegnen, ja. Und das tat auch Elia, wozu, das hat er nicht gemacht, weil er etwas gegen Ahab hatte oder gegen das ungläubige Volk. Die waren ja zerteilt in Nord- und Südreich. 10 Stämme im Nordreich, 2 Stämme im Südreich. Aber das war nicht Gottes Absicht, ja. Es ist ein Volk Israel. Gottes Absicht war immer, ein Volk zu sein, nicht zerteilen. Nach Salomo wurde es ja aufgeteilt. Das war nicht Gottes Absicht. Gott möchte, dass sein Volk zusammenbleibt. Aber das war nicht so. Und das Nordreich war sehr gottlos, gottloser als das Südreich. Vor allem die Könige. Und wir sehen, wir sollen den Menschen und dabei achten, wenn wir den Menschen begegnen, in Liebe begegnen, aber uns korrigieren lassen und den anderen das Wort Gottes so sagen, wie das da steht. Ja, wir wissen aber, das möchte nicht jeder vielleicht hören, und im ersten Timotheusbrief oder im Timotheusbrief heißt es, dass wer gottselig leben möchte, der wird Verfolgung erleiden. Ob das jetzt physische Verfolgung ist oder verbale, also wenn jemand was sagt. Und nicht jeder lebt vielleicht gottselig, also mit Gott erfüllt. Wenn jemand zum Beispiel redselig ist, dann redet er viel. Aber wenn jemand gottselig ist, dann ist er erfüllt mit Gott. Da sollen wir ja alle sein. Aber wer das ist, der wird Widerstand haben, ob das von draußen ist oder von in der Gemeinde zum Beispiel oder vom eigenen Familie. Ja, viele von uns haben vielleicht Spott von der Familie, weil man Christ geworden ist. Man wird abgestoßen, weil man zum Herrn. Aber der Herr sagte ja auch, er bringt das Schwert, auch zwischen Familienmitgliedern leider. Aber das soll zu denen dienen, dass sie verstehen, dass sie Christus brauchen. Ja, und so ging Elia hin zu Ahab mit Mut und Stärke und sagte, nicht zu Ahab, auch zum ganzen Volk, Ahab hat ja 450 Propheten des Baals gerufen und 400 Propheten der Aschera. Wir sehen danach, die 400 der Aschera kamen gar nicht. Es kam nur die von Baal. Ab Vers 22 und sagte dem Volk, sie sollen nicht hin und her schwanken. So sollen auch wir nicht schwanken bzw. hinken zwischen Gott und vielleicht der Welt oder zwischen was Weltliches und dem Herrn. Ja, der Baal war ja der Götze der Kanaaniter und wie vom Baalskult zu sagen. Und der Herr hat es schon gesagt in den 10 Geboten, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ja. Also er ist ein Gott, der eifert, er möchte allein der Herr sein. Also man möchte, sollen den ganzen Herrn sein. Vielleicht für uns Christen ist es auch zu denken, dass wir, haben wir etwas oft, was wir daran hängen und geben nicht ganz dem Herrn unser Leben. Das ist vielleicht so zum Nachdenken. Dazu ruft uns der Herr auf. Und ich muss sagen, ich habe oft auch vielleicht meine, sagen wir mal, weltliche Götze oder dass man etwas hat, wo man daran hängt und man lässt einen nicht los, aber es ist immer wieder gut, dass man sich prüfen lässt. Möchte der Herr einem verändern? Möchte man, dass man vielleicht von der einen Sache Abstand nehmen, die uns hindert, dem Herrn völlig nachzufolgen? Hinken wir oft zwischen 2 Seiten, also schwanken hin und her. Für mich stimmt das und ich versuche mit Gottes Hilfe, dass mich der Herr auch prüft und immer wieder, dass wir da sehen, dass uns der Herr da verändert, mich inklusive, ja. Und nicht nur im Alten, sondern im Neuen Testament, die bekannte Stelle aus der Gemeinde zu Laodicea, sagt der Herr, lau warm sind die gewesen, hätten sie lieber kalt oder warm gewesen, ja. Heiß für den Herrn sein, das ist die echte Nachfolge, oder kalt sein vielleicht. In dem Fall, jemand, der Christus nicht kennt oder nichts von Gott gehört hat, ist oft offener für das Wort Gottes als jemand, der so vielleicht zur Gemeinde geht, vielleicht hat sich nicht bekehrt, geht zwar, hält sich fromm, aber sagt, ja, ich will nicht so viel von Gott. Und jemand, so ein Mensch ist oft schwieriger zu erreichen als jemand, der gar nichts von Gott kennt, ja. Oft man, dass man sich prüfen lässt. Und das Wort prüfen habe ich jetzt ein paar Mal erwähnt. Ich möchte uns eine Stelle lesen. Wir haben heute Psalm 18 gelesen. Jetzt gehen wir auf Psalm 19. Ist auch vielleicht gut, wird auch für Geburtstagskinder ab und zu genommen. Psalm 19, wo es geht um das eigene Herz prüfen. Ja, es gibt viele Stellen um das Herz, aber habe jetzt einige nicht genommen. In Psalm 19, den letzten Vers. Das ist ein schöner Psalm, ja. Der David sagt, erzählt von der Größe Gottes beim ganzen Psalm und sagt dann im letzten Vers: Lass die Worte meines Mundes und das Sinnen, also das Nachdenken meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Also was ich denke und wie mein Herz ausgerichtet ist, in der Bibel ist das Bild, das Herz ist mit dem Denken verbunden, ja. Ein Mensch würde sagen, das Herz denkt ja nicht, aber in der Bibel ist das Herz ja mit dem Denken verbunden. Und so wie hier steht ja auch im Psalm 139, dass man sich prüfen lässt. Ja, dass man sein Herz prüft, ist man dem Herrn ganz zugeweiht oder nicht. Dazu noch eine Stelle aus Sprüche 4, mit so einer noch deutlicher Wert, sagen wir so. Sprüche 4, 23 ist auch bekannt. Mehr als andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Ja, zuerst Psalm 19, wir sollen das Herz prüfen und behüten, weil von ihm geht das Leben aus. Ohne das Herz, wenn das Herz nicht pumpt, sterben wir, aber auch geistlich gesehen vom Herz aus geht das ganze Leben. Ja, wir sollen nicht irgendwas den Menschen oder Gott vorheucheln, kann man sagen. Nicht vielleicht, dass man sagt, jetzt sind wir sonntags hier und haben unser Sonntagsgesicht auf, aber die ganze Woche sieht uns der Herr. Wir können uns dem Herrn nicht verstecken. Der Herr sieht unser Herz, er prüft die Nieren, wie es auch in der Bibel heißt, und das Herz. Und wir sind als offenes Buch. Und wie Elia sagte, wir sollen hin und her schwanken. Vielleicht noch ein paar Beispiele. Wo kann man denn hin und her schwanken in unserem eigenen Leben? Ja, es gibt vielleicht viele Bereiche jedes eines Menschen. Der eine hat vielleicht eine Familie, hat viel Besitz. Der eine hat eine große Arbeit, kann man sagen, oder einen etwas angenehmen Status. Aber der Herr sagt uns in der ganzen Schrift, wir sollen unser ganzes Leben komplett ihm abgeben. Ja, nicht nur, ja, sonntags sind wir hier, wir haben unser frommes Leben, aber das ganze Leben soll dem Herrn gewidmet sein. Ja, der Herr Jesus sagt das auch in der Bergpredigt, wenn ihr euch erinnert, wir waren ja in der Bibelstunde da. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon als Beispiel. Ja, nicht Gott und das Geld dienen. So wieder zwischen zwei Seiten. Wir sollen weise mit unserem Besitz gehen, mit unserem Geld. Wir sollen weise mit unserer Familie gehen, mit unseren Kindern oder Arbeitskollegen. Denn wenn wir auf der Arbeit sind, ob es ein christlicher Chef ist, meistens ist das nicht so, oder ein nicht christlicher Chef. Wenn wir arbeiten, sollen wir den Herrn dienen. Und ganz besonders den Hausgenossen des Glaubens, wie es in der Schrift heißt. Wir sollen unseren Geschwistern klar und deutlich unser ganzes Ich zeigen. Ich habe es am Anfang ja gesagt. Nicht uns verstecken und denken, dass die Menschen denken, ah, der ist vielleicht ein frommer Christ. Oder zeigt aus, aber auch unsere Schwächen vielleicht zeigen. Ja, im Jakobusbrief heißt es, bekennt einander eure Sünden, eure Übertretungen. Es ist schwierig, aber ich denke, das zeigt auch, wie einer echt ist. Und ich denke mal, es ist ganz wichtig. Ja, und wir sehen dadurch, dass Gott ein geteiltes Herz, also ein Herz, was halb Gott ist vielleicht oder halb den Menschen hasst. Im Alten Testament sagt Gott in oft den Stellen, dass Israel ihm mit den Lippen kam, also was gesagt hat, aber nicht mit dem Herz. Und das soll nicht so sein. Aber ja, dieses Beispiel dient er uns ja, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass man den echten Gott nachfolgt. Und wenn wir ein bisschen weitergehen, hat ja Elia die Begebenheit gesagt, wir machen dieses, nicht Experiment, aber diesen Wettstreit, kann man sagen. Die haben zwei junge Stiere genommen, also junge Rinder sozusagen. Und sie sollen dieses machen. Der Gott, der echte Gott soll antworten. Und mir gab das noch zu überlegen, dass wie gut ist, dass man heute nicht das braucht. Wir brauchen keine Zeichen und Wunder wie Mose in Ägypten oder auch in Apostelgeschichte. Wir leben vom Glauben und nicht dem Schauen. Ja, wir haben Gott gab eine Zeit von Zeichen und Wundern, aber die sind vorbei erstmal, kann man sagen, bis sie wiederkommen, vielleicht in der Endzeit. Aber wir sollen im Schauen leben, ja? Es gibt ja viele Irrlehrer, die würden sagen, ein echter Glaube hat auch Zeichen und Wunder, man soll das echt sehen, aber das sagt Gott nicht in seinem Wort. Wir haben das abgeschlossene Wort Gottes. Wir brauchen keine Zeichen und Wunder in dem Fall zu sehen. Wir haben das Wort Gottes und wir sollen uns daran halten. Wir sollen da sehen, dass wir dem Herrn, den Menschen zeigen, dass der Herr uns ändert. Das Herz ändert auch nicht, wenn es keine Wunder da sind. Ja, da sollen wir sehr achten, wie wir damit umgehen. Und ich habe vorhin auch gesagt, ja, die sollen den Baal anrufen. Ja, Baal heißt, vielleicht als Hintergrund, vielleicht etwas interessant, heißt auch Herr, ja, übersetzt Herr oder Ehemann. Aber wenn die Israeliten Herr nannten, es gibt ja auch das Wort Adonai, ja, die haben ja nicht Jahwe gesagt, das war ja verboten, also nicht verboten, die haben das aus Ehrfurcht nicht gesagt, sondern Adonai. Ja, Elia heißt als Beispiel, mein El ist Jahwe oder der Herr. Und wir sehen eine Imitation hier bei Baal. Er ist auch Herr, er war auch ein Sohn von diesem El. Es gab ja auch bei den Kananitern so einen Gott. Und es war ein toter Gott, ja. Es war ein Regen- und Fruchtbarkeitsgott. Und er hat ja denn gezeigt, dass er auch vielleicht schläft oder denkt nach. Und noch vielleicht ein Gedanke dazu, wie oft ist es denn heute so, dass die Menschen ja suchen sich vielleicht Lösungen oder etwas, damit sie ihr Leben füllen in Esoterik oder Okkultismus oder vielleicht asiatischen Religionen oder ähnliches und suchen nicht den wahren Gott. Also ich spreche jetzt über Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Und anstatt dem Gott der Bibel wie ein Kind zu glauben, ja. Wir sollen uns auch achten davon, es fließt ja auch in christlichen Kreisen vielleicht so, kann das eine Gefahr werden, wie zum Beispiel Yoga. Das kommt auch aus dem Hinduismus, ist sehr mit zu achten, dass man das nicht geht, dahin geht. Das ist sehr gefährlich. Aber wir sehen hier, Baal ist ein Bild für den Teufel, ja. 2. Könige 1 ist eine Begebenheit, wo er genannt wird, Baal-Zebub. Ja, vielleicht könnt ihr euch erinnern, aus dem Matthäus-Evangelium mit Beelzebub ist da ein Bild davon. Ist ein Bild für den Teufel. Das sollen wir sowieso nicht machen. Wir sollen uns klar trennen davon und den Menschen sagen, ja, wenn man so einen Gott geht, nachgeht oder so eine Götze oder irgendwelche Religion, wir wissen das aus der Bibel, dass bei jeder Religion Dämonen dahinter stehen, ja. Der Oberdämon ist der Teufel, kann man sagen, und ist der Fürst dieser Welt, der Gott dieser Welt, den gehen die Menschen nach. Wir sollen sie dazu ermutigen, zu wahrer Reue und Buße dem Herrn nachfolgen. Das ist wichtig. Der Mensch muss ja zuerst verstehen, er braucht diese Reue und Buße. Wir kommen vielleicht ab und zu, ist es einfacher, von der Liebe Gottes zu erzählen. Ja, Jesus Christus wird dein Leben erfüllen. Tut er ja auch. Aber der Mensch muss ja zuerst erkennen, ich bin ja falsch, ich brauche Veränderung. Sonst sagt er, ja, brauche ich Gott? Ja, vielleicht so als Anmerkung zu den Abenden mit Stefan Meyer ist ja auch das Thema, brauchen wir Gott? Ein Mensch muss ja zuerst sehen, braucht er überhaupt Gott? In Deutschland würde man sagen, man braucht nicht Gott unbedingt, man hat es noch sehr gut. Der Mensch muss zuerst verstehen, so wie auch bekannte Evangelisten sagen, die haben als Beispiel genannt, 95% sollte bei der Evangelisation sein, der andere muss erkennen, dass er ein Sünder ist. Und 5%, da gibt's einen Weg in der Rettung, die Jesus Christus heißt. Ja, aber ohne Sündenerkenntnis ist es schwierig. Klar kann der Herr auch anders wirken, aber ja, da ist es wichtig, das zu meinen. Und leider hat ja Israel hier war zwischendurch geteilt, aber sie ging dahin da ein. Und was wir sehen im Text, diese Propheten des Baals, sie haben ja versucht, mit allen Händen und Mitteln Baal zu beschwören, aber ein toter Gott sagt nichts. Ist anzumerken, Vers 26 sagt da, dass da war keine Stimme noch Antwort zweimal und gleich kommt das noch ein drittes Mal. Und die nächste Seite am Mittag war nicht nur das, sondern es war keine Stimme, keine Antwort, kein Aufhorchen, ja. Ein toter Gott kann nicht sprechen, da passiert nichts, da wird nichts kommen. Und vielleicht ist es etwas humorvoll, wie Elia mit denen ging. Es war der Legende nach, dass Baal mal schläft oder auf Reisen ist oder mal nicht da ist. Es ist schon verrückt, wenn man überlegt, dass man an so einen Gott glaubt. Aber ich glaube, wir sind heute nicht weit weg davon, dass Menschen auch verrückte Sachen eher glauben als dem lebendigen Gott. Und gegen Mittag war es dann zu Ende mit dem Versuchen und da war es Elia dran. Ja, da ging Elia dran und ich finde es gut, dass er die Ehre dem Herrn gibt, indem er zuerst den Altar des Herrn, da wo die Israeliten, das sollte da dem Herrn gewidmet sein und sowieso nicht opfern, man sollte nur im Tempel opfern, hat den aufgestellt und 12 Steine nach dem Zahl der Söhne Jakobs. Ich habe ja am Anfang gesagt, Gott ist ein Gott von ganz Israel, nicht Nord- und Südreich, so 10 Stämme Nord, 2 Süd, sondern ganz Israel. Ja, 12 Steine. Und du sollst Israel heißen, hat er ja zu Jakob gesagt. Jakob gleich Israel, sein neuer Name. Ja, und der hat das so gemacht und hat es erst nass gemacht. Jeder weiß vielleicht, wenn man etwas nass macht, vielleicht hier die Feuerstelle, hier draußen, wenn man die nass macht, ich glaube, da kriegt man die gar nicht an mit Feuer oder beziehungsweise da ist sehr viel ja, Wartezeit da zu sein. Aber um da nochmal zu zeigen, für Gott ist nichts unmöglich. Es wurde dreimal vier Eimer Wasser drum gekippt um den Altar. Und ja, da hat Elia gebetet. Das wurde ja nicht gemacht nur für das, was Übernatürliches geschieht. So Wunder haben immer ein Ziel, ja. Wunder wurden nicht einfach so gemacht, sondern Wunder hatten ein Ziel und dieses Ziel war, Elia betet das zum Herrn des Himmels, dem lebendigen Gott und sagt, was war das Ziel von diesem Wunder? Das Volk soll erkennen, wer der wahre Gott ist. Das ist das Wichtige. Nicht, dass wir irgendwas sagen oder auch wenn wir hier dienen, wir machen das nicht um das Ansehen der Menschen, sondern dass unsere Geschwister und die draußen sehen, wir dienen Gott dem Herrn. Wir dienen nicht uns selbst oder unser Ansehen, was wir machen soll. Dem Herrn dienen. Der Herr prüft sowieso unser Herz, wenn wir irgendwas vorheucheln, können wir ihm nicht. Und das Wichtige, dass das Herz zur Umkehr bringt. Umkehr ist nicht eine neutestamentliche Sache, schon vom Alten Testament. Gott ruft Gott zur Umkehr. Vielleicht können wir eine Stelle noch lesen, ein paar Seiten zurück. Da ist noch der letzte König von ganz Israel, Salomo. Danach wurde es geteilt. 1. Könige 8, ab 59. Es lohnt sich zu lesen. Ich hatte das auch in der Vorbereitung etwas gelesen. Es ist ein ganz langes Kapitel, wo der Tempel eingeweiht wird und Salomo betet zum Herrn. Und zum Ende dieses Gebetes sagt er, Vers 59, Kapitel 8, und mögen diese meine Worte, die ich vor dem Herrn gefleht habe, gegenwärtig sein vor dem Herrn, unserem Gott, bei Tag und bei Nacht, dass er Recht verschaffe seinem Knecht, und Recht seinem Volk Israel Tag für Tag. Damit alle Völker auf Erden erkennen, dass er der Herr ist, Gott und keiner sonst. Und jetzt zu unserem Thema. Euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr in seinen Satzungen wandelt und in seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Es war eine gute Zeit für Israel. Salomo ja auch ein Bild für Jesus Christus in dem Fall, dass er den Frieden bringt. Während Salomo lebte, gab es auch Frieden. Bis zum Ende seiner Lebzeit danach gab es wieder Krieg. Der Herr bringt den echten Frieden, wenn wir ihm nachfolgen. Ja, danach sagt ihm auch Gott, wenn du den Satzungen wandelst, so wird Gott mit ihm sein. So ist es auch für uns wichtig, dass wir das machen. Und wir sollen so wandeln, dass wir den Herrn Jesus Christus klar nachfolgen. Und wenn man das aus bereitwilligem Herz macht, wenn wir dankbar sind für das Opfer des Herrn, dann sind seine Gebote nicht schwer, sagt uns die Schrift. Es ist nicht ein Kasteien vielleicht, dass man sich mit Schwierigkeit seine Gebote des Herrn ich muss mich so anstrengen, um den Herrn zu gefallen. Nee, wenn du ein Kind Gottes bist und hast verstanden, dass der Herr Jesus für dich am Kreuz starb, dann machst du das aus Freude. Ja. Und noch ein Beispiel, ich finde das schön, noch mal ein paar Seiten zurück. Das sagt Josua auch. Die haben das Land erobert und am Ende seiner Lebzeit, aus dem letzten Kapitel von Josua, 24, sagte auch wieder zum Volk. 24, 24, 24, ich habe das andersrum geschrieben, deswegen ein Zahlendreher. 24, 14 und 15. So fürchtet nun den Herrn und dient ihm aufrichtig und in Wahrheit und tut die Götter von euch hinweg, denen eure Väter jenseits des Stromes und in Ägypten gedient haben, und dient dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, so erwählt euch heute, wem ihr dienen wollt, den Göttern, denen eure Väter jenseits des Stromes gedient haben, oder den Göttern der Amoriter, in dem Land ihr wohnt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Ja, bei manchen Häusern sieht man diesen Vers. Ich und mein Haus möchte den Herrn dienen. Ein schöner Vers. Und dann gehen wir rüber ins Neue Testament. Wir hatten heute von der Stelle von Matthäus, wie der Herr Jesus Matthäus beruft zur Nachfolge. Und es gibt Konsequenzen für diese Nachfolge, wenn man den Herrn folgt. Die Stelle lesen wir auch in Matthäus, ich habe aber die Stelle heute aus Lukas 9, was die Konsequenzen sind der Nachfolge, beziehungsweise wozu man bereit sein soll. Es ist, wenn man den Herrn Jesus nachfolgt, es ist nicht einfach, ja, einfach ein einfaches Leben oder ja, man sitzt einfach nur rum und macht nichts, sondern man muss dafür etwas tun. Lukas 9, 23 und 24. Und da sprach der Herr Jesus zu den Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinen Willen, der wird es retten. Und dann eine Seite weiter, also nicht nur eine, sondern ein paar Seiten weiter, Kapitel 14, genau Parallelstelle, gleich zu lesen, Kapitel 14, 27. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Vers 33. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Ich habe das jetzt so gelesen, weil das, fand ich, passt zusammen. Man muss hier die Kosten berechnen, was es heißt für einen, wenn man denn hier Jesus nachfolgt. Was bedeutet das? Ich habe am Anfang gesagt, das heißt vielleicht, dass man von der Familie verstoßen wird, von Bekannten, Freunden, aber man gewinnt das ewige Leben in Christus. Ja, das ist wichtig, sein Kreuz täglich aufzunehmen. Viele von uns kennen ja das Buch von William MacDonald, ja, von der Nachfolge. Und wenn man das auch hört oder liest, ist das, denkt man, oh, wie vielleicht krass gesagt, was heißt es, dieser echte Nachfolger? Aber das möchte der Herr, ja. Die Jünger, und da sieht man danach in der Apostelgeschichte, was sie alles zu sich genommen haben, oder der Apostel Paulus, für diese Nachfolge. Sie wollten für den Herrn sich einsetzen. Sie wollten für den Herrn alles geben. Und ein echter Gläubiger, ein Christ, hat kein ungeteiltes Herz. Im Jakobusbrief lesen wir, dass er ein Mensch, der ein ungeteiltes Herz hat, ist so wie eine Meereswoge, er geht hin und her. Aber ein echter Gläubiger hat ein Herz, ein heißes Herz, ein Herz, das brennt für Gott. Wenn wir jetzt zurückgehen zum Ende der Begebenheit, was war die Reaktion? Hat das Volk erkannt? Die haben es erkannt. Das Feuer fiel vom Himmel herab und hatte auch das nasse Brandopfer, wo alles weg, das ging alles weg, und hat das Wasser aus dem Graben genommen. Ja, und das Volk hat gesagt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott, ja. Auch wenn sie danach wieder gefallen sind, wir wissen es nicht, wie viele davon wirklich zu wahrer Reue und Umkehr kamen, ist es wichtig zu sehen, die haben denn erkannt, dass der Herr Gott ist, ein toter Gott, antwortet nicht. Das ist die Konsequenz darauf. Der Herr freut sich daran, wenn wir uns ihm hingeben. Und zum Schluss noch ein paar Gedanken zu dieser Nachfolge und dieser Heiligung in dem Herrn. Es ist wichtig, wenn man den Herrn nachfolgt, nicht nur einfach sagen, ja, ich folge dem Herrn nach, sondern wachsen in Heiligung, sagt uns die Schrift, ja. Wir haben uns umgekehrt, es ist kein Stehenbleiben, sondern wir sollen immerhin wachsen zum Gott, ja. Wir sollen von dem Weltlichen entsagen Das heißt im 1. Johannesbrief, dass die Welt vergeht in ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Und wir kennen ja die Fleischeslust, die Augenlust und die Hochmut des Lebens. Alles Weltliche um uns herum trimmt uns momentan ein. Was ich so etwas beobachtet habe, ist, es ist sehr viel Selbstsucht momentan da. Man sieht es auch, dass der Herr warnt von, es geht nur um einen selbst, ja, viel Ich-Zeit, es geht nur um mich, ich, alles um mich. Und das warnt uns die Welt. Es soll nicht das sein. Es geht nicht ein um mich oder was ich denke, sondern es geht um Christus, um den Nächsten, ja. Aber die Welt zeigt immer ein, finde ich, immer wieder, das sehen wir, ob es jetzt Marketing ist, wenn man irgendwas einkaufen möchte, es wird so alles hingetrimmt, was man alles kaufen soll. Es geht einen nur um den einen Menschen. Ja, die Selbstsucht ist, glaube ich, in ihrem Höhepunkt. Aber nicht das, was uns Gottes Wort sagt. Wir sollen nicht Freund der Welt sein, sondern, weil der Freund der Welt ist ein Feind Gottes, sondern wir wollen Freunde Gottes sein. Wir wollen erwählen, dass wir den Herrn dienen sollen mit ungeteiltem Herz. Wir hatten mal vom Samuel auch gelesen, er sagte auch da, dass das Volk viel davor noch in den ersten Königen, vor den ersten Königenbüchern, dass sie die Götzen wegmachen sollen, die sollen dem Herrn dienen, als Beispiel noch, aber wir hatten jetzt einige Beispiele. Und das ist wichtig, dass wir unser ganzes Herz dem Herrn ausrichten, in Heiligung wachsen. Und als letzte Stelle, bevor wir beten, können wir noch aufschlagen aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Die Verse 1 bis 5, so als Ende, vielleicht noch die Gedanken zum Schluss. 1. Petrusbrief, Kapitel 2, 1 bis 5. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Ja, wir sollen zuerst ablegen, alle Bosheit, alle Sünde, was wir haben, was Schlechtes. Wir sollen begierig sein nach dem Wort Gottes, wachsen dadurch, so wie ein Baby wächst durch die Milch. Wir sollen uns aufbauen lassen durch den Herrn. Er ist freundlich, er gab sich komplett hin und so bringen wir Gott wohlgefällige Opfer. Wir dienen dem Herrn durch Jesus Christus. Amen.